Keine Gnade, der True Crime Podcast. In diesem Podcast geht es um die Aufarbeitung realer Kriminalfälle. Somit enthalten sind auch die Beschreibungen von grausamen Gewalttaten an Mensch und Tier. Das Anhören erfolgt auf eigene Verantwortung. Sensiblen Menschen und Kindern wird ausdrücklich vom Hören abgeraten.
Hallo ihr lieben Gnadenlosen und herzlich willkommen zurück zu Keine Gnade, dem True Crime Podcast. Heute sprechen wir einmal ausnahmsweise nicht über einen Mörder. Bisher hatten wir das nur, wenn ich mich richtig erinnere, ein einziges Mal. Trotzdem handelt es sich um einen Fall, der einen menschlichen Abgrund darlegt, der seinesgleichen sucht. Und wäre er nicht aufgefallen, vielleicht sogar im Unvermeidlichen geendet wäre. Und diese Episode soll zum Nachdenken anregen. Wir sprechen heute über den russischen Historiker und Sprachwissenschaftler Anatoli Jurjewitsch Moskwin, der im Jahr 2011 wegen seines makabren Hobbys weltweit Schlagzeilen machte. Aber wir beginnen, wie immer, am Anfang. Anatoli Moskwin wurde 1966 im heutigen Nischni Nowgorod im Russland der Sowjetunion geboren. Seine Eltern Juri und Elvira sind zwar stolz auf ihren hochintelligenten Sohn, empfinden jedoch auch eine tiefe Sorge darüber, dass er sich kaum mit Gleichaltrigen abgibt, sich eher mit Büchern beschäftigt und auch nahezu gar kein Interesse an sozialen Kontakten zu haben scheint. Angeblich sei Anatoli im Alter von 8 Jahren von einem Mann missbraucht worden. Für diesen Vorfall gibt es jedoch keine Beweise. Für diese Tat spricht, dass er etwa zur selben Zeit beginnt, sein Verhalten völlig zu verändern. Der zunächst ruhige Junge, der gern zu Hause ist, zeigt seinen Eltern gegenüber plötzlich aggressives und abwertendes Verhalten und beginnt sich zu distanzieren. Entwickelt schließlich eine Vorliebe dafür, sich auf Friedhöfen aufzuhalten und zeigt ein besonderes Interesse für den Tod. Vor allem die Beerdigung der 11-jährigen Natascha Petrova, von der im Alter von 13 Jahren Anatoli angeblich Zeuge wurde, fasziniert ihn. Als er den Teilnehmern der Prozession auffällt, so berichtet Anatoli später, befiehlt man ihm, dem toten Mädchen, um ihr Respekt zu zollen, einen Kuss auf die Stirn zu geben. Schließlich drückt man seinen Kopf so nach unten, dass ihm nichts anderes übrig bleibt, als die tote Stirn zu küssen. Als er Gefallen daran findet, wiederholt er seinen Kuss immer und immer wieder, bis man ihn schließlich von dem toten Mädchen löst. Angeblich, auch das behauptet er später, legte ihm dann die Mutter des toten Mädchens einen Ehering an und auch Natascha wird ein Ring übergestreift. Fortan glaubt er sich mit dem toten Mädchen wie magisch verbunden. Bis heute ist ungewiss, ob diese Geschichte der Wahrheit entspricht oder lediglich den Gedanken und Fantasien einer zutiefst gestörten Seele entspringen. Trotzdem ist diese Geschichte überaus erwähnenswert, da sie von ihm selbst geschrieben und schließlich veröffentlicht wurde. Dieses angebliche Erlebnis oder diese bedeutungsvolle Fantasie, wie auch immer man sie nennen möchte, sollte ihn für immer begleiten, ihn prägen und zu dem machen, was er einst werden würde. Jemand, der eine besondere Liebe für den Tod empfindet. Der intelligente, sprachbegabte Junge scheint, zumindest auf dem akademischen Level, eine große Zukunft vor sich zu haben. Er legt einen guten Schulabschluss ab und studiert schließlich Sprachwissenschaften an der Universität von Moskau. Dort spezialisiert sich Anatoli auf die keltische Mythologie, mythische Texte und Folklore. Er gilt in akademischen Kreisen sogar als Genie. Allem voran liegt sein Fokus auf altertümlichen Ritualen und okkulten Praktiken. Er bevorzugt die Gesellschaft seiner zahlreichen Bücher, lernt nie eine Frau kennen und heiratet auch nie. Zumindest keine lebende Frau. Er verwendet all seine Zeit auf Bildung und lernt im Laufe der Zeit 13 Sprachen, schreibt mehrere Aufsätze und Bücher sowie Zeitungsartikel. Er lebt in der Wohnung seiner Eltern, die teilweise monatelang auf Reisen sind und auf diese Weise nur wenig oder auch sogar gar nichts von seinem ungewöhnlichen Leben mitbekommen. Anatoli gilt als Spezialist für Friedhöfe in Nischni Nowgorod und reist im Rahmen seiner Studien von Friedhof zu Friedhof. Er behauptet, im Zeitraum von 2005 bis 2007 über 700 Friedhöfe besucht und studiert zu haben. Um seine Studien zu intensivieren und jeden Friedhof bis auf das kleinste Detail zu untersuchen, schläft, isst und trinkt er während seiner Besuche nur sehr wenig. Um Geld zu sparen, lebt er sogar von Regenwasser. Er notiert minutiös die Informationen auf den Friedhöfen, erforscht die Hintergründe der dort Begrabenen und versucht sogar, sich in die Toten hineinzuversetzen, indem er selbst in Särgen schläft. Auch wenn er hart arbeitet, verdient er nicht viel Geld. Es reicht gerade aus, um sich über Wasser zu halten. Und auch wenn das Studieren des Todes seinen Lebensinhalt ausmacht, so wünscht sich Anatoli eine eigene Familie. Am liebsten hätte er selbst eine kleine Tochter, doch als alleinstehender Mann ohne nennenswertes Einkommen ist es ihm nicht möglich, eine Adoption durchzuführen. Was also bleibt, ist die Sehnsucht. Im Laufe der Zeit schafft er sich eine private Bibliothek an, die etwa 60.000 Bücher umfasst. Diese beinhaltet historische Werke, Mythen, Legenden, Folklore und vieles mehr. Ab dem Jahr 2009 machen sich düstere Gespräche in Nizhny Nowgorod breit. Zahlreiche Gräber auf den Friedhöfen der Umgebung wurden eindeutig geschändet. Sie wurden ausgeraubt und die Leichen sind verschwunden. Die verständigten Behörden sind ratlos. Einen Grabräuber erlebt man halt eben nicht alle Tage. 2 Jahre lang tappen die russischen Ermittler im Dunkeln und entwickeln zahlreiche Theorien darüber, wer für die bizarren Taten verantwortlich sein könnte. Neben den geschändeten Gräbern können Schuhabdrücke gesichert werden, von denen die Ermittler annehmen, dass sie dem Grabräuber gehören. Im Zuge der Ermittlungsarbeiten befragt man schließlich auch den Friedhofsbeauftragten Anatoli. Und schließlich beginnt ein besonderer Verdacht gegen den 45-Jährigen aufzukeimen. Könnte es sein, dass der Totenspezialist für seine Forschungen wortwörtlich tiefer gräbt, als er es sollte? Die Polizei beginnt schließlich am 2. November 2011 mit der Wohnungsdurchsuchung, in der Anatoli mit seinen Eltern lebt. Und das verändert ihr Weltbild für immer. Die Räume sind vollgestellt. Überall stapeln sich Bücher, Müll, Kleidung, vollgestopfte Tüten und Säcke, unzählige andere Gegenstände. Und da ist auch noch was anderes. Sie finden insgesamt 26 lebensgroße Kinderpuppen, die alle liebevoll bekleidet, geschmückt und teilweise sogar geschminkt worden sind. Sie tragen Röcke, Stiefel, Hüte, Kopftücher oder auch Lippenstift und sie muten den Ermittlern an einem solchen Ort dann doch schon recht seltsam an. Beim Berühren mancher dieser Puppen beginnen Melodien zu spielen. Die Puppen liegen auf den Möbeln, über den Müllstapeln drapiert oder blicken mit starren Gesichtern und toten Augen zwischen dem in der Wohnung verstreuten Unrat hervor. Eine Puppe ist sogar wie ein Teddybär begleitet. Es gibt zahlreiche Bilder von der Wohnung im Internet und auch von diesen Puppen. Und wenn man sich das Ganze anschaut, bekommt man eigentlich in erster Linie ja, den Gedanken Messi. Also man denkt irgendwie nicht wirklich weiter. Aber so ging es den Polizisten wahrscheinlich im ersten Moment auch. Es fällt ihnen nämlich schwierig, sich in den vollgestellten Gängen überhaupt zu bewegen. Aber die Ermittler versuchen, sich ein genaues Bild von dem zu verschaffen, was sich vor ihnen präsentiert. Schließlich finden sie Gedenksteine, die sie eindeutig den Grabschändungen zuordnen können. Außerdem finden sie eine Anleitung für das Puppenmachen. Auch moderne Belegpläne für die örtlichen Friedhöfe sind auffindbar, was zwar bei einem Friedhofsforscher zu erwarten ist, doch die ganze Situation ist schon sehr seltsam und sehr bizarr. Die Polizei beschließt also, sich diese Puppen einmal genauer anzusehen und plötzlich erkennen sie, dass es sich gar nicht um Puppen handelt. Es sind 26 Leichen von Mädchen im Alter von 3 bis 13 Jahren. Sie sind allesamt künstlich mumifiziert und auf die verschiedensten Weisen dekoriert worden. In ihren Oberkörpern stecken Spieluhren und Spielzeuge, die bei Berührung ihr schreckliches Lied zu spielen beginnen. Zudem sind sie mit Lumpen ausgestopft und beinhalten einzelne Souvenirs wie zum Beispiel Teile des eigenen Grabsteins, Krankenhausarmbändchen oder auch ihr eigenes getrocknetes Herz. Einige der Gesichter der toten Mädchen wurden mit Nylonstrümpfen umwickelt oder mit einer von Anatoli handgefertigten Maske aus Wachs überzogen. Das klingt wie ein Hollywood-Film, es ist aber bittere Realität. Man kann sich nicht vorstellen, was in dem Moment in den Polizisten vorgegangen sein mochte. Und als Anatoli zu den Umständen befragt wird, zeichnet sich das Bild eines zutiefst gestörten Mannes. Er berichtet, dass er keinerlei sexuelles Interesse an den toten Mädchen gehabt habe. Im Gegenteil, er erachte sie als seine Kinder. Mit ihnen habe er sich den Wunsch erfüllt, Nachwuchs zu haben, jemanden zu haben, um den er sich kümmern kann. Den Puppen gab er nicht nur Namen, er stattete sie mit allerlei Geschenken aus und feierte auch ihre Geburtstage und schaute mit ihnen Zeichentrickfilme im Fernsehen an. Er behauptet zudem, gehofft zu haben, dass er mit Hilfe okkulter Bücher irgendwann einmal in der Lage sein würde, die Mädchen wieder zum Leben zu erwecken. Er ist fest davon überzeugt, ihnen ein schönes Zuhause gegeben zu haben und sie aus der kalten Erde befreit zu haben. Der Tod gehört zum Leben. Er ist ein Teil unseres Kreislaufs und ohne ihn wäre kein Leben möglich und umgekehrt. Er fasziniert die Menschen von Anbeginn, er ist rätselhaft, er ist unausweichlich und er scheint unerklärbar zu sein. Was passiert, wenn wir für immer die Augen schließen, das ist bis heute ein Rätsel. Und während die einen glauben, dass danach alles zu Ende ist, so sind viele Menschen auf der ganzen Welt in den verschiedensten Formen und auf die verschiedensten Arten davon überzeugt, dass es danach zumindest für die Seele weitergeht. So beschäftigen sich also nicht nur Religionen, sondern auch verschiedene Arten der Forschungen mit dem Tod. Was können wir über ihn und vor allem, was können wir aus ihm lernen? Und auch der Umgang mit unseren Toten hat sich über die Jahrhunderte entwickelt. Es gibt Begräbnisrituale und Totenkulte und die sind ebenso ähnlich wie verschieden. So gehört auch das Haltbarmachen des Körpers für ein eventuelles Wiedererwachen oder ein Leben nach dem Tod mit dazu. In manchen Religionen gilt es als ein Wunder, wenn der Körper über viele Jahre hinweg weitestgehend von der natürlichen Verwesung verschont bleibt. Es gibt zum Beispiel die Bernadette Choubirou, das ist die Seherin von Lourdes. Und sie gilt wegen ihres kaum verwesenden Leichnams als Wunder. Auch wenn hier durchaus die ein oder andere menschliche Praxis zur Mumifizierung verwendet wurde. Und das ist genau der Punkt, wo wir jetzt hinwollen. Was ist denn überhaupt Mumifizierung? Und hier denken vielleicht viele zuerst an Mumien aus Horrorfilmen, also mit Klopapier umwickelte Tote, die die Lebenden verfolgen. Und tatsächlich steckt hinter diesem Bild weitaus mehr, als man glauben mag. Dem einen oder anderen wird es vielleicht merkwürdig vorkommen, wie ich im Folgenden den Prozess erklären werde. Aber dadurch wird es auch für die Menschen, die sich bisher wenig mit dem Phänomen beschäftigt haben, besonders deutlich. Wir schauen einfach mal, und ich weiß, das klingt super seltsam, aber wir schauen jetzt einfach mal in den Bereich der Haltbarmachung von Lebensmitteln. Und so fällt uns auf, dass schnell verderbliche Dinge wie Fleisch, Gemüse etc. einen besonders hohen Wassergehalt haben. Und dieser dient unter anderem als besonderer Nährboden für Bakterien, für Pilze, Hefen und die zersetzen ihren Wirt entsprechend. Um also Lebensmittel haltbar zu machen, entziehen wir ihnen in den verschiedensten Prozessen, wie zum Beispiel Pökeln, Rösten, Gefriertrocknen, Zuckern, Pressen oder Dörren diese Flüssigkeit. Und ja, so bizarr wie das klingt, so funktioniert es auch beim menschlichen Körper. Bei Mumifizierungen, also wie wir sie von unseren Klopapiermumien aus dem alten Ägypten kennen, wird der Körper gezielt entwässert. Die inneren Organe werden entfernt und bestimmte Öle oder Harze werden als Konservierungsmittel eingesetzt. Die Körper werden dann übrigens in Leinentücher eingewickelt und nicht in Klopapier, auch wenn das so aussieht. Es gibt natürlich auch einen natürlichen Mumifizierungsprozess, wenn die Körper nach dem Tod in einer besonderen trockenen Umgebung liegen, sodass der Nährboden für verwesungsfördernde Mikroorganismen geringer ausfällt. Und auch Anatoli Moskwin, der mit den Ritualen und Praktiken der Mumifizierung vertraut war, aufgrund seiner Studien, seiner zahlreichen Studien, hat die Leichen entsprechend seiner Möglichkeiten getrocknet, präpariert und dekoriert. Und dafür nutzte er ein auf seinem theoretischen Wissen basierendes, selbst entwickeltes Verfahren, das vor allem auf den Einsatz von Natron basiert war. Und um den Mädchenleichen die Flüssigkeit zu entziehen, hat er sie dann vornehmlich an trockenen Orten gelagert. Und dann waren sie im Prinzip dazu bereit, irgendwann, wenn sie ein gewisses Trocknungsstadium erreicht haben, in seine sogenannte Familie mit einbezogen zu werden. Wie bereits erwähnt, hat er dann die eingefallenen Körper, also bei dem Mumifizierungsprozess, das kennt man die meisten wahrscheinlich auch aus dem Fernsehen, dass das dann alles sehr eingefallen wird. Die Haut, weiße Haut wird braun, bräunlich, dunklere Haut hält sich teilweise ein bisschen auf. Und dann fällt das alles so ein bisschen ein. Auch das kennt man von Lebensmitteln. Wenn sie trocknen, werden sie kleiner. Es ist so ein seltsamer Vergleich. Es tut mir wirklich leid. Aber es ist dann einfacher zu verstehen. Und das hat er dann ausgestopft mit Stofffetzen, aber teilweise auch mit Polstermaterial, um diese natürlichen Formen wiederherzustellen. Arme und Beine hat er dann mit Stoffen oder mit Strumpfhosen umwickelt, sodass die Form erkennbar und die faulende Haut verdeckt geblieben ist. Und anstelle von Augen hat er zum Beispiel Knöpfe eingesetzt, sodass es zumindest noch den Eindruck machte, als würden sie ihn anschauen. Anatolis Eltern, denen der Zustand der Wohnung sowie die Puppen in der Wohnung nichts Neues waren, haben jedoch dann angegeben, dass ihnen das nicht bewusst war, dass es sich dabei um echte Menschen handelte. Sie dachten, dass es sich dabei lediglich um etwas handelt, was Teil der maßlosen Sammelleidenschaft ihres exzentrischen Sohnes sei. Da er auch Bücher über das Puppenmachen besaß, war es für sie also quasi nur das Ausleben eines Hobbys. Also nicht, dass das Menschen waren, sondern dass er einfach auf irgendeine Art lebensgroße Puppen hergestellt hat. Diese Antwort will ihnen nicht so wirklich jemand glauben und viele Menschen, vor allem die Bewohner von Nizhny Novgorod, halten dies bis heute für eine Ausrede und überschütten die Eltern mit Feindseligkeiten, sodass diese sich dann irgendwann aus der Stadt sogar zurückziehen müssen. Anatoli verbringt 3 Jahre unter Beobachtung in einer psychiatrischen Klinik. Dort stellt man fest, dass er für eine Gerichtsverhandlung nicht in der Lage ist. Sein Zustand lässt das nicht zu. Bei ihm wird eine schwere paranoide Schizophrenie diagnostiziert, die auch für seine Taten verantwortlich gemacht wird. Ein Gericht entscheidet die unbefristete Zwangsbehandlung in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung aufgrund von Grab- und Leichenschändung. Für die Familien der Mädchen zeigt er keinerlei Empathie, besonders dann nicht, als diese ihre Kinder noch ein zweites Mal beerdigen müssen. Und als sie sie wieder in die kalte Erde hinabgeben, aus der er sie gerettet zu haben glaubt, hat er auch nicht gerade unbedingt freundliche Worte für sie übrig. Anatolis Ärzte bescheinigten ihm in den letzten 15 Jahren bereits mehrfach, dass er aufgrund seiner Medikamente in einem stabilen Zustand sei und durchaus dazu in der Lage, wieder aus der Klinik entlassen zu werden. Bislang stellen sich die russischen Behörden jedoch dagegen. Es gibt viele Menschen, die der Meinung sind, dass dort ein Genie hinter Gittern sitzt, das derart intelligent ist und auch sehr viel zur Forschung beitragen kann, die sich wünschen würden, dass er unter gesicherten Bedingungen wieder freigelassen wird und auch wieder im Forschungsbereich arbeiten darf. Wie nah beieinander Genie und Wahnsinn liegen, ist meiner Meinung nach etwas, was in diesem Fall besonders deutlich wird. Und an dieser Stelle würde ich mich tatsächlich sehr freuen, wenn ihr mir auf den sozialen Medien doch einmal einen Kommentar hinterlasst, wie eure Meinung dazu ist. Sollte Anatoli aufgrund seiner medikamentösen, das ist ein sehr schweres Wort, Einstellung und der Tatsache, dass er psychische Fortschritte macht, noch eine zweite Chance erhalten? Oder glaubt ihr, dass das Risiko zu groß ist und er für immer in einer geschlossenen Einrichtung bleiben sollte? Ich freue mich auf eure Meinungen und möchte euch gleichzeitig dazu aufrufen, niemanden für seine Ansichten zu verurteilen. Ihr dürft selbstverständlich gern miteinander diskutieren, auf höflicher und respektvoller Ebene. Das klappt bisher eigentlich meistens immer ganz gut und ich würde mich freuen, wenn das so bleibt. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und wir hören uns in der nächsten Episode.